Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde der theologischen Kurse. Die Frage, was denn die Mitte des Konzils sei, was das zentrale Anliegen des Konzils sei, wird meistens dahingehend beantwortet, dass man auf die Ekklesiologie verweist, auf das Thema Kirche. Und tatsächlich ist auf den ersten Blick die Kirche das große Thema des Konzils. Das kommt natürlich am stärksten zum Ausdruck in der Konstitution über die Kirche, Lumen Gentium, die dogmatische Konstitution über die Kirche. Das kommt aber auch durchgehend in allen anderen Dokumenten zum Ausdruck. Das ist aufs Erste gesehen zweifellos die Mitte, das große Anliegen des Konzils. Pater Conga, ich habe ihn schon einmal zitiert im Rahmen dieser Vorträge von mir, Pater Conga hat uns den Theologiestudenten damals, die bei ihm studieren durften, gesagt, L'Église se dit elle-même, die Kirche sagt sich selber. Das ist das große Anliegen des Zweiten Vatikanums. Das gilt von der Liturgiekonstitution, Sacrosanctum Concilium, natürlich von der Kirchenkonstitution. Das gilt von Gaudium et Spes, wo es ja ausdrücklich um die Kirche in der Welt von heute geht, Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute. Das gilt in gewisser Weise von Dei Verbum, der Konstitution über die göttliche Offenbarung, die ja sehr stark davon handelt, dass die Kirche der Ort der Übermittlung, der Weitergabe des Wortes Gottes ist. Bis hin dann zu den Ausfaltungen der Kirchenthematik in die einzelnen Dokumente über die Bischöfe, über die Priester, die Priesterausbildung, über die Ordensleute, die Dokumente über die Religionsfreiheit, die Dokumente, das Dokument über die Kirche in ihrem Verhältnis zu den anderen Religionen, Nostra Aetate etc. Ich erinnere mich gut an die spannenden Berichte, die wir damals während des Konzils in der Tischlesung im Kloster vorgesetzt bekamen. Damals gab es noch die Tischlesung bei den Dominikanern. Da wurde während des Essens vorgelesen. Es hat den Appetit durchaus nicht behindert. Und man hat mit dem Essen auch das Gehörte, glaube ich, ganz gut aufgenommen. Auf jeden Fall in den Jahren, die ich im Orden als Anfänger erlebt habe, 63 bis 65, wurde sehr viel vorgelesen über den Fortgang des Konzils aus der KNA, der Katholischen Nachrichtenagentur, damals in Deutschland. Und ich erinnere mich sehr gut, wie zu hören war die Änderung des Beginns der Kirchenkonstitution durch Paul VI. Wenn Sie Ihr Handout, wie man das auf Neudeutsch nennt, also das Blatt, das Sie bekommen haben, oder die Blätter zur Hand nehmen, haben Sie auf der ersten Seite unten einen Abschnitt aus der dogmatischen Konstitution über die Kirche, der beginnt mit den Worten Lumen Gentium. Lumen Gentium cum sit Christus. Da Christus das Licht der Völker ist, ist es der dringende Wunsch dieser im Heiligen Geist versammelten Synode, alle Menschen durch seine Herrlichkeit, die auf dem Antlitz der Kirche widerscheint, zu erleuchten, indem sie das Evangelium allen Geschöpfen verkündet. Das Interessante, was mir gut in Erinnerung geblieben ist aus den damaligen Presseberichten über die Arbeit des Konzils. Das Interessante ist, dass der ursprüngliche Textentwurf die Kirche als Licht der Völker bezeichnet hat. Das war durchaus im Sinne der Konstitution Dei Filius vom Ersten Vatikanum, wo von der Kirche als dem erhobenen Zeichen für die Völker die Rede ist. Und das ist ja auch ein berechtigtes Bild. Jesus selber spricht von der Stadt auf dem Berg, die nicht verborgen bleiben kann. Die Kirche als die Stadt auf dem Berg, als das Zeichen für die Völker, als das Licht für die Völker. Papst Paul VI. Soll selber den Anfang dieser Konstitution, dieses Entwurfs verändert haben und den Text umgeschrieben haben, in dem Sinn, wie er heute ist. Ich kann das nicht verifizieren, ich habe nicht die Konzilsakten studiert, um zu bestätigen, dass das tatsächlich so war, aber ich glaube, es trifft einen ganz wesentlichen Punkt und damit bin ich auch mitten im Thema dieses Abends. Das Bild vom Licht der Völker ist aus dem Lukasevangelium. Es ist die Prophetie des Simeon im Tempel, der den Eltern, die das Kind zur Darstellung in den Tempel bringen, sagt, dass er das Licht der Völker sei und die Herrlichkeit seines Volkes Israel. Der zweite Teil des Satzes der Prophetie ist hier nicht genannt, wohl aber der erste Teil. Christus selber ist das Licht der Völker. Und Paul VI. Wollte ganz bewusst damit einen christozentrischen Akzent, einen christologischen Akzent an den Anfang stellen. Es geht nicht nur um die Kirche, es geht zuerst um Christus. Und wenn es eine gewisse Gefahr in der Konzilslektüre, in der Konzilswahrnehmung, auch in der Konzilsnachgeschichte gibt, dann ist es das, was Pater Conga genannt hat, ein gewisser Ekklesiozentrismus. Alles konzentriert sich auf die Kirche und die Gefahr dabei ist, dass der, dessen Licht eigentlich der Kirche überhaupt das Licht gibt, dass der ein bisschen in den Hintergrund tritt, dass Christus als die Mitte zu wenig in den Blick kommt. Der stark christozentrische Akzent des Konzils war zweifellos ganz persönliches Anliegen von Papst Paul VI. Und wenn Sie ein bisschen hineingelesen haben oder sich erinnern an Schriften von Papst Paul VI., an seine Verkündigung, seine in wunderbarsten Italienisch gesprochenen Ansprachen, er war ein leidenschaftlicher Christozentriker. Christus als die Mitte, das war sein großes Anliegen. Die Kirchenväter sprechen gerne von der Symbolik der Sonne und des Mondes, wenn es um Christus und die Kirche geht. Die Kirche hat nur ein geliehenes Licht. Es ist nicht ihr Licht, es ist das Licht Christi. Und genau diese Symbolik, die ein Hugoraner in einer ausführlichen, wunderbaren Studie durch die ganze Vätertradition verfolgt hat, Mysterium Lune, das Geheimnis des Mondes, lautet der Titel dieser Studie. Er hat gezeigt, wie in der ganzen Vätertradition die Größe der Kirche nicht in ihr selber gesehen wird, sondern in Christus. Und der erste Satz dieser großen Kirchenkonstitution, die ist sicher der entscheidende Text des Konzils ist, um den sich alle anderen gruppieren und von dem sie auch ihr Licht bekommen. Er beginnt bewusst mit diesen Worten: Christus cum sit, lumen gentium cum sit Christus, da Christus das Licht der Völker ist, ist es der Wunsch dieser im Heiligen Geist versammelten Synode, alle Menschen durch seine Herrlichkeit, die auf dem Antlitz der Kirche widerscheint, zu erleuchten. Das Antlitz der Kirche ist Widerschein des Lichtes Christi. Kirche hat nicht ihr eigenes Licht. Es wäre ein etwas dürftiges und etwas manchmal sehr flackerndes Licht, wenn es nur ihr eigenes wäre. Und das macht die Kirche, indem sie das Evangelium allen Geschöpfen verkündet. Und damit ist die Kirche von vornherein in eine Perspektive gestellt, die man nicht von Christus trennen kann. Das sagt der berühmte Text, der jetzt anschließt im ersten Artikel von Lumen Gentium. Die Kirche ist ja in Christus, heißt es hier weiter, gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott, wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Die Kirche ist quasi Sakrament, gewissermaßen Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug. Zeichen, sie verweist über sich hinaus, sie verweist auf Christus, und Werkzeug, denn sie dient Christus als Werkzeug. Sie ist ein Instrumentum Christi. Und zwar wofür? Für die innigste Vereinigung mit Gott, wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Und damit haben wir von vornherein eine, wenn Sie mir diesen theologischen Ausdruck erlauben, eine christologische Grundstruktur für die ganze Arbeit des Konzils, die ich fachtheologisch nennen möchte, eine chalcedonensische Struktur. Das Konzil von Chalcedon, meine Studenten wussten, wenn sie halbwegs aufgeweckt waren, bei der Prüfung beim Schönborn kommt immer das Konzil von Chalcedon. Ich habe mich dann manchmal gewundert, dass es Studenten gibt, die das noch nicht gehört hatten, weil normalerweise spricht sich das ja herum. Was prüft er denn? Es kam fast immer das Konzil von Chalcedon. Denn unter den großen sieben Konzilien, den sieben ersten ökumenischen Konzilien, ist zweifellos nach dem ersten Nizenum, dem grundlegenden Konzil, das Konzil von Chalcedon der Schlüssel. Das Bekenntnis zu Jesus Christus als wahrem Gott und wahrem Menschen mit den vier Adjektiven über die Einheit und Unterschiedenheit der göttlichen und der menschlichen Natur in Christus, ungetrennt und ungeschieden, unvermischt und ungesondert. Die chalcedonensische Struktur des Christusbekenntnisses spiegelt sich in der Kirche wider. Die Kirche ist eine gottmenschliche Realität. Sie ist sehr menschlich, aber sie ist auch göttlich. Sie ist Sakrament, gewissermaßen Sakrament Christi, das heißt Zeichen und Werkzeug. In ihr verbindet sich analog zu Christus, vergleichbar mit Christus, gewissermaßen Christus widerspiegelnd, das Göttliche und das Menschliche in einer untrennbaren und doch zu unterscheidenden Einheit. Wir werden darauf zurückkommen in der Lektüre des achten Artikels von Lumen Gentium, wenn uns kurz vor Mitternacht dann noch Zeit dazu bleibt. Damit ist gewissermaßen die Szene, die Bühne errichtet, auf der das Konzil spielen wird. Ohne diesen christologischen Bezug, ohne diese christologische Mitte, wird die Beschäftigung des Konzils mit der Kirche zu einem zumindest potenziellen Lernen um sich selber kreisen. Eine Kirche, die sich nur mit sich selber beschäftigt, wird uninteressant. Wer nur auf sich selber schaut, leuchtet nicht. Eine Kirche, die zu viel von sich selber spricht, verliert das Interesse für die Menschen. Sie hat eine Aufgabe, das Evangelium allen Geschöpfen zu verkünden, die Herrlichkeit Christi, das Licht der Völker, auf ihrem Antlitz wiederzuspiegeln. Ohne diesen christologischen Bezug sind wir in Gefahr, Ekklesiozentrismus zu betreiben, und das ist etwas, was für viele Menschen an der Kirche durchaus abstoßend ist. Dieses ständige sich mit sich selber beschäftigen. Drum lade ich Sie ein, mit mir einen gewissen Durchgang, natürlich ist es ein Ritt über den Bodensee, was wir da versuchen, einen kurzen Durchgang durch einige wichtige Schlüsseltexte des Konzils zu machen, um diese christologische Mitte in den Blick zu nehmen, ihr ein wenig nachzuspüren. Bevor ich zurückkomme auf die dogmatische Konstitution über die Kirche und ihren christologischen Mittelpunkt, möchte ich zwei Texte von den äußeren Rändern des Konzils nehmen, nämlich aus dem ersten und dem letzten Dokument. Aus dem ersten Dokument, das ist das Dokument über die Liturgie, das als erstes verabschiedet worden ist, und das letzte Dokument, die große Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute. Magister Lesacher hat bereits ein wenig aus diesem ganz entscheidenden Artikel 22 von Gaudium et Spes zitiert. Ich nehme diese beiden Texte, um Ihnen zu zeigen, dass die christologische Mitte von Anfang an und bis zum Schluss wirklich das Konzil geprägt hat, auch wenn das Interesse der Öffentlichkeit, der weltlichen und der kirchlichen Öffentlichkeit sich primär mit den ekklesiologischen Fragen beschäftigt hat und manchmal auch ein bisschen zu sehr mit den kirchenpraktischen Fragen, mit den kirchenpolitischen Fragen, so wichtig die auch sind. Es lohnt sich natürlich, 50 Jahre später noch einmal die Konzilstexte zu lesen. Sie werden merken, wenn Sie es versuchen, dass Sie ein bisschen fremdeln. Die Sprache ist nach 50 Jahren schon, sie hat sich weiterentwickelt. Und sie ist manchmal uns schon etwas fremd geworden. Man muss manchmal ein bisschen durchgraben, um an die große Substanz heranzukommen. Aber in den großen zentralen Texten des Konzils bricht schon die Kraft des Glaubens, die Kraft der Verkündigung durch. Ein solcher großer Text ist zweifellos der Artikel 7 der Liturgiekonstitution. Ich gehe jetzt nicht auf die Fragen ein, wie der Weg von der Liturgiekonstitution zur nachkonziliaren liturgischen Entwicklung gewesen ist. Das ist ein komplexes Thema, über das viel diskutiert, viel gearbeitet wird. Papst Benedikt hat sich mit diesem Thema viel befasst und einer der Bände seiner gesammelten Werke, Gesamtausgabe, befasst sich ja ausschließlich mit liturgietheologischen Themen, sehr stark im Umfeld der Entwicklung im Konzil und nach dem Konzil. Der große Text, Artikel 7, ist zweifellos ein Text, der außer Frage steht, der nicht hineingezogen wird, hoffentlich in die Polemiken um die Liturgie in der Nachkonzilszeit. Um das große Werk des Heils voll zu verwirklichen, heißt es hier, wenn Sie das Handout nehmen, ganz oben auf der ersten Seite, ist Christus seiner Kirche immer da gegenwärtig, besonders in den liturgischen Handlungen. In dieser Nummer 7 geht es um die verschiedenen Arten der Präsenz, der Gegenwart Christi in der Kirche. Und hier werden wir wirklich eingeladen, die Weite und Tiefe dieser Gegenwart zu bedenken. Gegenwärtig ist Christus im Opfer der Messe, sowohl in der Person dessen, der den priesterlichen Dienst vollzieht, denn dasselbe bringt das Opfer dar, jetzt durch den Dienst der Priester, der sich einst am Kreuz selbst dargebracht hat. Hier wird das Konzil von Trient zitiert. Wenn Sie die grundlegende Frage Hermeneutik der Kontinuität oder Hermeneutik des Bruches oder Hermeneutik der Reform in der Kontinuität etwas näher studieren wollen, Sie haben vielleicht ein bisschen mitbekommen, diese Diskussion, die Papst Benedikt sehr stark angeregt hat durch seine berühmte Rede vom Dezember 2005, als seine erste Ansprache an die Kurie als neu gewählter Papst, wo er von einer Hermeneutik der Kontinuität gesprochen hat bezüglich der Frage, wie ist denn das Konzil selber zu verstehen? Ist es ein Bruch? Ist es eine Weiterschreibung? Wie ist das Konzil auszulegen? Das ist nicht verwunderlich, dass auch 50 Jahre nach dem Konzil über diese Frage noch diskutiert wird. Wenn Sie bei den theologischen Kursen die Vorlesungen über die Geschichte der Konzilien ein wenig verfolgen konnten, dann wissen Sie, wie lange die Rezeption, die Übernahme von Konzilien in der Geschichte gedauert hat. Das Konzil von Nicea, das erste ökumenische Konzil, hat praktisch 300 Jahre Rezeptionsgeschichte gehabt, bis die arianische Krise überwunden war. Wir sind also noch lange nicht bei 300 Jahren Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils. Das Konzil von Chalcedon 451 war praktisch erst mit dem Konzil von 787 vom Zweiten Nizenum, dem siebten ökumenischen Konzil, wirklich abgeschlossen. Das sind 240 Jahre. Ja, 240 Jahre. Das Konzil von Trient hat in seiner Rezeption zum Teil noch länger gedauert. Wir sind hier in einem Haus, das ursprünglich als Priesterseminar gebaut worden ist, von Kardinal Migazzi. Das Konzil von Trient hat 1566 abgeschlossen. Migazzi hat dieses Haus gebaut Ende des 18. Jahrhunderts. Ende des 18. Jahrhunderts hat Kardinal Migazzi die Konzilsbeschlüsse umgesetzt, des Konzils von Trient von 1566. Ich glaube, das kann Ihnen ein wenig zeigen, wie komplex die Rezeptionsgeschichte der Konzilien ist. Und deshalb darf man sich nicht wundern, dass in der Frage der Auslegung des Zweiten Vatikanums natürlich die Kontroversen noch nicht abgeschlossen sind. Oft braucht es dann noch ein, zwei weitere Konzilien, bis ein Konzil sozusagen ganz in das Leben der Kirche eingegangen ist. Und nicht immer sind wir sicher, dass die Konzilien wirklich ganz rezipiert worden sind. Auch das ist Teil der Geschichte. Warum ich das hier sage? Weil das Zitat, das eben hier genannt wurde, die Nummer 20, aus dem Trienter Konzil kommt. Und wenn Sie sich ein wenig die Quellen der Konzilsdokumente anschauen, dann werden Sie sehr wohl sehen, wie sehr das Konzil bemüht war, seine Lehre und seine Dokumente in Kontinuität mit der Tradition zu sehen. Warum man das gemacht hat, darüber gibt es verschiedene Interpretationen. Manche sagen, das musste man ja machen, damit man sozusagen das Neue schluckt, musste man es ins Gewand des Alten kleiden. Man kann aber auch es so interpretieren, und ich denke, das ist zutreffender, die Geschichte der Glaubenslehre der Kirche ist eine lebendige, die weitergeschrieben wird, die eine organische Entwicklung kennt, aber die nicht normalerweise mit Brüchen vorgeht. Also eine Reform in der Kontinuität. Deshalb werden Sie bei den Konzilsdokumenten sehr oft Hinweise auf Pius XII. Finden. Den Papst, der das Konzil nicht mehr, der es nicht einberufen hat, dessen Nachfolger erst das Konzil einberufen hat. Aber das Konzil hat damit durchaus signalisiert, wie sehr es eine Reform in der Kontinuität beabsichtigt. Gegenwärtig ist also Christus im Opfer der Messe, in der Gestalt des Priesters, der im Auftrag in der Person Christi das eucharistische Opfer darbringt. Gegenwärtig ist er vor allem unter den eucharistischen Gestalten. Gegenwärtig ist Christus mit seiner Kraft in den Sakramenten, sodass, wenn immer einer tauft, Christus selber tauft. Er ist der eigentliche Spender der Sakramente. Gegenwärtig ist er in seinem Wort, da er selbst spricht, wenn die Heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden. Diese Gegenwartsweise Christi im Wort hat dann Dei Verbum, die Konstitution über die Offenbarung, ganz stark in den Mittelpunkt gestellt mit der Lehre von dem Tisch des Wortes und dem Tisch des Brotes. Wörtlich eigentlich von dem Tisch des Wortes und des Brotes, ist nur ein Tisch. Aber mit der großen Aussage in Dei Verbum, dass das Wort Gottes in der Kirche verehrt wird wie der Leib des Herrn. Gegenwärtig ist also Christus in seinem Wort, da er selber spricht, wenn die Heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden. Wort des lebendigen Gottes, sagen wir zu Recht am Ende der Lesung. Wort des lebendigen Gottes. Gegenwärtig ist er schließlich, wenn die Kirche betet und singt. Er, der versprochen hat, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ein Dechant hat zu diesem Wort gesagt, es ist schon günstig, dass Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei versammelt sind. Schwieriger wäre es, wenn er gesagt hätte, wo 200 oder 300 versammelt sind, da wären manche unsere Sonntagsgottesdienste ohne seine Gegenwart. Aber zwei oder drei kriegen wir doch meistens bei unseren Sonntagsgottesdiensten zusammen. In der Tat gesellt sich Christus in diesem großen Werk, in dem Gott vollkommen verherrlicht und die Menschheit geheiligt werden, immer wieder die Kirche zu, seine geliebte Braut. Sie ruft ihren Herrn an und durch ihn huldigt sie dem ewigen Vater. Mit Recht gilt also die Liturgie als Vollzug des Priesteramtes Jesu Christi. Durch sinnenfällige Zeichen wird in ihr die Heiligung des Menschen bezeichnet und in je eigener Weise bewirkt und vom mystischen Leib Jesu Christi, das heißt dem Haupt und den Gliedern, der gesamte öffentliche Kult vollzogen. Die Sprache ist durchaus nicht ganz, sagen wir, alltagssprachlich, aber wir werden das, wenn uns die Zeit reicht, beim Artikel 7 von Lumen Gentium noch einmal sehen, wo die Lehre vom mystischen Leib Christi dann ausführlicher behandelt wird. Die Kirche als Leib Christi, nicht nur als Volk Gottes. Infolgedessen ist jede liturgische Feier als Werk Christi des Priesters und seines Leibes, der die Kirche ist, in vorzüglichem Sinn heilige Handlung, deren Wirksamkeit kein anderes Tun der Kirche an Rang und Maß erreicht. Christus also als der Mittelpunkt der Liturgie, als der eigentliche Liturge, der den Gottesdienst vollzieht und in dessen Namen wir versammelt sind. Diese christozentrische Sicht der Liturgie könnten wir jetzt ausführlich entfalten, wenn wir weiter in das Dokument über die heilige Liturgie eintreten. Ich möchte aber als Text mit Ihnen, als zweites Zeugnis mit Ihnen auf der Seite 5 Ihres Handout den Text nehmen, den Magister Lesacher schon zitiert hat über Christus, den neuen Menschen in der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes. Sie wissen, dass die Entwicklung des Konzils von dieser ersten Konstitution über die Liturgie einen doch zum Teil sehr dramatischen Weg gegangen ist, bis hin zu dem großen Schlussdokument Gaudium et Spes. Das berühmte Schema 13, wie es in der Arbeitsterminologie des Konzils hieß, das versucht hat, in einer etwas anderen Sprache die Situation des Glaubens in der Welt von heute, der Kirche in der Welt von heute darzustellen. Und auch hier ist wieder ganz stark der christozentrische Akzent. Wir haben nicht die Zeit, dieses erste große Kapitel von Gaudium et Spes näher anzuschauen. Ich glaube, es wird ja auch Vorträge über die einzelnen Konstitutionen geben, oder zumindest teilweise. Es war die Genese dieses Textes äußerst schwierig, äußerst komplex. Und die Frage, wie manche Akzente in den Text gekommen sind, kann man historisch nachgehen. Eines scheint ziemlich sicher zu sein, dass der Krakauer Erzbischof gerade an diesen Text und auf diesen Text einen nicht unerheblichen Einfluss hatte. Auf jeden Fall ist von allen Konzilstexten der hier folgende, der am häufigsten von Johannes Paul II. Zitierte. Speziell dieser christozentrische Akzent. Und wenn man seine erste Enzyklika hernimmt, Redemptor Hominis, sozusagen seine programmatische Enzyklika, da merkt man, wie sehr ihn dieses Thema vom Konzil her, seit dem Konzil bewegt hat und sein ganzes Denken inspiriert hat. Tatsächlich klärt sich nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes das Geheimnis des Menschen wahrhaft auf. Wer der Mensch ist, Das erfahren wir natürlich über viele Wege, die Anthropologie, die Philosophie, die Psychologie, die Soziologie, natürlich die Medizin, die naturwissenschaftliche Forschung, die genetische Forschung, die uns sympathischerweise sagt, dass der Mensch sich nur um 1% vom Schimpansen unterscheidet, im genetischen Code. Mich tröstet dann immer der Gedanke, dass schon 1% genügt, um so einen Unterschied zu machen. Alles das erklärt noch nicht letztlich den Menschen. Das Geheimnis des Menschen klärt sich auf, letztlich nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes. Christus ist der neue Mensch. An ihm ist das Menschsein sichtbar geworden, das, was ursprünglich Gottes Plan mit dem Menschen war. Adam, der erste Mensch, war das Vorausbild des Zukünftigen, nämlich Christi des Herrn. Christus, der neue Adam, macht eben in der Offenbarung des Geheimnisses des Vaters und seiner Liebe den Menschen selbst voll kund und erschließt ihm seine höchste Berufung. Dieses Wort hat Johannes Paul II. Oft und oft zitiert. Christus macht den Menschen dem Menschen kund. Wer du bist, findest du in Christus. Der Mensch findet sich in Christus. Dort findet er sich gewissermaßen in dem In und Über, in dem, was er in sich ist und in dem, was er über sich hinaus ist, was sein letztes Ziel oder, wie es hier heißt, seine höchste Berufung ist. Es ist also nicht verwunderlich, dass in ihm die eben genannten Wahrheiten ihren Ursprung haben und ihren Gipfelpunkt erreichen. Und dann kommt ein Text, der dieser zweite Paragraph des Artikels 22, der auch mich in meiner Christologie, wenn ich das so unbescheiden sagen darf, sehr entscheidend inspiriert hat. Und da sind wir bei dem Punkt, den Magister Lesacher vorhin angesprochen hat, dass das Konzil eine Sicht des Geheimnisses Christi und damit einen christologischen Akzent gesetzt hat, der tatsächlich nicht etwas Neues ist, aber etwas, das doch sehr deutlich über die Schultheologie hinausgeht. Ich darf diesen Text Ihnen vorlesen. Der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, er ist zugleich der vollkommene Mensch. Bild Gottes, vollkommener Mensch. Der den Söhnen Adams die Gottebenbildlichkeit wiedergibt, die von der ersten Sünde her verunstaltet war. Da in ihm die menschliche Natur angenommen wurde, ohne dabei verschlungen zu werden, ist sie dadurch auch schon in uns zu einer erhabenen Würde erhöht worden. Das ist ein Satz, der mir auch meiner Christologie sehr wichtig geworden ist. Es ist ein Bezug auf das sechste ökumenische Konzil, wie der ganze Abschnitt hier, das Konzil von Konstantinopel 681. Wir sind hier nicht in einer Prüfung, keine Sorge. Ich frage jetzt nicht, ob Sie die sieben ökumenischen Konzilien auswendig nennen können und ihre Daten. Die Inkarnation, die Menschwerdung Gottes bedeutet die Annahme der menschlichen Natur, die aber dabei nicht von der göttlichen Natur verschlungen wird. Er nimmt die Menschheit an, aber sie wird nicht einfach gewissermaßen in der Gottheit, in der Gottheit verschlungen, von der Gottheit aufgesogen, wie es manche frühchristliche Häresien gelehrt haben, etwa der Monophysitismus, der das Menschsein Jesu dadurch stark verkürzt hat. Und damit ist etwas ganz Entscheidendes für die ganze Pastoralkonstitution gesagt. Das Menschliche wird von Christus nicht aufgehoben. Die ganze menschliche Wirklichkeit ist in Christus bestärkt, bestätigt und erhöht, aber nicht aufgehoben. Alles, was dann in der Pastoralkonstitution über das gesellschaftliche Leben, über die Grundlagen der christlichen Moral gesagt wird, über die Fragen der Wirtschaft, des Friedens etc., alle die großen pastoralen Themen der Konstitution, bis hin zur Frage der legitimen, relativen Autonomie der weltlichen Sachbereiche. Alles das basiert in diesem Satz. In ihm, in Christus, ist die menschliche Natur angenommen, aber nicht verschlungen. Das heißt, alles Menschliche hat in Christus seinen Platz. Es wird gewissermaßen gereinigt und zu sich selbst gebracht, im vollen Sinne vermenschlicht. Und, wie wir auch sagen können, vergöttlicht, aber nicht verschlungen in Gott. Dadurch ist sie schon in uns zu einer erhabenen Würde erhöht worden. Durch die Menschwerdung ist alles Menschliche in eine neue Würde gebracht. Und alles das, was dann über die anderen Religionen positiv gesagt wird, was über die Religionsfreiheit gesagt wird, alles das, was über die vielen Bereiche des Lebens gesagt wird, das hat seine Grundlage in dieser Überzeugung, dass in Christus die menschliche Natur schon in uns zu einer erhabenen Würde erhöht worden ist. Die ganze Frage der Menschenwürde, die Grundlage etwa für das Dokument über die Religionsfreiheit, hat hier seine Wurzel. Und jetzt kommt ein Satz, das ist jetzt wirklich der Satz, den Johannes Paul II. Am meisten und am häufigsten zitiert hat von allen Konzilstexten. Und er ist tatsächlich ein ganz beeindruckender, zugleich sehr konkreter und sehr mystischer Text. Es heißt nämlich weiter, denn er, der Sohn Gottes, hat sich in seiner Menschwerdung gewissermaßen mit jedem Menschen vereinigt. Die Menschwerdung Gottes bedeutet, dass es so etwas wie eine grundlegende Verbundenheit jedes Menschen mit Christus gibt. Wie jetzt das theologisch zu interpretieren ist, ob wir jetzt hier auf Karl Rahner rekurrieren, das übernatürliche Existenzial, ich erkläre das jetzt nicht im Einzelnen, oder eher in der Karl Bartschen-Tradition, wie dem auch sei, die Kernaussage ist, jeder Mensch ist durch die Menschwerdung Gottes, Jesus Christus, in eine Unmittelbarkeit zu Christus gekommen. Christus hat sich in seiner Menschwerdung gewissermaßen mit jedem Menschen vereinigt. Schauen Sie einmal, ich weiß nicht, ob man das googeln kann, aber ob es ein Register der Zitate aus den vielen Schriften von Johannes Paul II. Gibt, er hat das oft und oft zitiert. Das hat eine enorme Bedeutung für die Sicht des Menschen, der Gesellschaft, eine grundlegend positive Sicht der Gegenwart Christi. Sie können das mit Ignatius von Loyola sagen, Gott in allen Dingen finden, Christus in allen Menschen finden, Christus in allen Wirklichkeiten finden. Es hat aber auch eine ganz starke Bedeutung für Christus selber. Und das erläutert der folgende Satz, der wiederum mir gewissermaßen ein Schlüssel meiner Christologie geworden ist, meines Handbuchs der Christologie. Mit Menschenhänden hat er, der Sohn Gottes, der menschgewordene Sohn Gottes, gearbeitet, mit menschlichem Geist gedacht, mit einem menschlichen Willen hat er gehandelt, mit einem menschlichen Herzen geliebt. Geboren aus Maria der Jungfrau ist er in Wahrheit einer aus uns geworden, in allem uns gleich, außer der Sünde. Mit Menschenhänden hat er gearbeitet, mit einem menschlichen Geist gedacht, einem menschlichen Willen hat er gehandelt. Das war das 6. Ökumenische Konzil 681, das diese Lehre in der Folge vom Konzil von Chalcedon festgehalten hat. Christus war nicht nur wahrer Gott und wahrer Mensch, sondern er war auch mit einem göttlichen und einem menschlichen Willen, mit einem göttlichen, seiner göttlichen Vernunft und seiner menschlichen Vernunft. Er hat als Gott gehandelt, aber er hat auch mit seinen Händen, menschlichen Händen gearbeitet. Er hat mit seiner Gottheit, die Liebe ist, Gott ist die Liebe, geliebt, aber er hat auch mit einem menschlichen Herzen geliebt. Sie sehen an diesem Text von Gaudium et Spes gewissermaßen den Lektüreschlüssel für den Umgang mit den weltlichen Wirklichkeiten. Warum spricht das Konzil dann später in der Konstitution über die relative Autonomie der weltlichen Bereiche? Der Politik, der Wirtschaft. Dass es so etwas wie Eigengesetze der Wirtschaft gibt, Eigengesetze der Politik und dass die Kirche, der Glaube, christliche Glaube, das respektiert, das hat auch damit zu tun, dass Christus alle diese menschlichen, irdischen Wirklichkeiten, weltlichen Wirklichkeiten angenommen hat, ohne sie gewissermaßen in seiner Gottheit zu verschlingen, ohne sie in ihrer Eigenständigkeit und Eigenbeständigkeit aufzulösen, sondern indem er ihnen gewissermaßen das Herz, das innere Herz gegeben hat, aber sie nicht aufgehoben hat. Mit Menschenhänden hat er gearbeitet, er hat auch ganz nach den menschlichen Gesetzen gearbeitet. Man vergisst meistens, dass Jesus Kostenvoranschläge gemacht hat. Musste er wohl, wenn er Zimmermann war. Es ist ja nicht auf seinem Laden draufgestanden, hier arbeitet der Sohn Gottes, sondern das war die Werkstatt von Jesus von Nazareth. Und die Nachbarn, der Zimmermann im Nachbarort, hat genauso sich beworben um Aufträge wie Jesus. Er hat mit menschlichen Händen gearbeitet, er hat mit einem menschlichen Geist gedacht. Er musste seine Arbeiter bezahlen, denn ich glaube nicht, dass man als Zimmermann, wie das so schön in den romantischen Bildern von der Werkstatt Jesu ist, Werkstatt des heiligen Josef, der heilige Josef hobelt und Jesus die Spandeln aufhebt, die Hobelspäne. Da hat es Mitarbeiter gegeben, die mussten bezahlt werden. Die irdischen Wirklichkeiten haben ihren Platz im Leben Jesu, im Herzen Jesu, in seinem Verstand. Und deshalb ist hier die Grundlage für ein gesundes Verständnis des christlichen Umgangs mit den irdischen Wirklichkeiten. wir könnten jetzt vieles aus Gaudium et Spes herausnehmen, wo das sichtbar wird, dass dieser christologische Schlüssel entscheidend ist. Entscheidend ist, liebe Damen und Herren, entscheidend ist auch, dass die Zeit unglaublich schnell vorangeht und wir noch sehr viele Seiten hier haben, die ich mit Ihnen noch nicht gelesen habe. Und da der Herr Lesacher mich sicher spätestens in 10 Minuten rausschmeißt, möchte ich wenigstens für die letzten 10 Minuten, dann haben wir nämlich, damit wir Zeit für das Gespräch haben, 2 Texte mit Ihnen wenigstens kurz anschauen, weil sie zu wenig angeschaut werden. Der eine ist aus der Konstitution über die Kirche, das ist die Nummer 7 auf der Seite 2. Ich möchte wenigstens kurz auf diesen Text eingehen, weil er ein wenig vernachlässigt ist in der christologischen Sicht des Konzils. Das erste Kapitel von Lumen Gentium, also von der Kirchenkonstitution, handelt vom Mysterium der Kirche, das Geheimnis der Kirche. Das zweite Kapitel handelt vom Volk Gottes und dann kommt das dritte Kapitel, die hierarchische Konstitution der Kirche und dann die Stände in der Kirche, die Laien, die Ordensleute, die Bischöfe und in der Mitte, das fünfte Kapitel, die Berufung aller zur Heiligkeit. In diesem ersten Kapitel, das aus 8 Artikeln besteht, 1 bis 8, ist der 7. Artikel etwas länger ausgefallen, wohl aus gutem Grund. Wenn Sie die Frage gestellt bekommen, was ist so der zentrale Lehrpunkt des Konzils über die Kirche, wird fast immer gesagt, das Volk Gottes. Und das stimmt, das 2. Kapitel, die Artikel 9 bis 17 handeln von der Kirche als Volk Gottes. Und sehr gerne wird die Lehre des Konzils mit diesem Begriff identifiziert. Es gibt aber viele Bilder über die Kirche, viele Symbole oder Bilder, Gleichnisse der Kirche. Im Artikel 6 des Konzils werden diese vielen Bilder der Kirche aneinandergereiht und dann im 7. Artikel eines besonders herausgegriffen, das zur Zeit des Konzils noch das entscheidende und prägende Bild der Kirche war, nämlich die Kirche als Leib Christi. Man hat dann immer wieder gesagt, vor dem Konzil ist die Kirche gesehen worden als Leib Christi und nach dem Konzil als Volk Gottes. Das ist sicher eine einseitige Interpretation, denn diese Bilder haben alle ihr eigenes Gewicht und sie können nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern sie müssen sich gegenseitig ergänzen. Natürlich ist das Bild von der Kirche als Leib Christi mindestens so alt und mindestens so ehrwürdig wie das Bild der Kirche als Volk Gottes. Es ist das paulinische Bild im 1. Korintherbrief, im Römerbrief. Der Vergleich der Kirche mit dem Leib und seinen vielen Gliedern, Christus als dem Haupt, wir als die Glieder dieses einen Leibes. Das Spezifische an diesem Bild der Kirche oder an diesem Symbol der Kirche ist die organische Verbindung zwischen Christus und der Kirche. Das kommt im Bild vom Volk Gottes nicht so deutlich, so ausgeprägt zum Ausdruck. Und deshalb ist dieser Artikel 7 so wichtig, weil er den christologischen Akzent des Kirchenbildes noch einmal deutlicher macht. Darum möchte ich mit Ihnen wenigstens ganz kurz in diesen Text hineinschauen. Und dann sind wir schon fast am Ende. Auf der Seite 2 oben sehen Sie die Nummer 7. Gottes Sohn hat in der mit sich geeinten menschlichen Natur durch seinen Tod und seine Auferstehung den Tod besiegt und so den Menschen erlöst und ihn umgestaltet zu einem neuen Geschöpf. Hier ist wieder der Bezug auf seine menschliche Natur, der Sohn Gottes in seiner menschlichen Natur. Indem er nämlich seinen Geist mitteilt, hat er seine Brüder, hier ist man noch etwas ungegendert in den Konzilstexten, die Schwestern sind mitgemeint, hat er seine Brüder, die er aus allen Völkern zusammenrief, in geheimnisvoller Weise gleichsam zu seinem Leib gemacht. Und dann kommt, wir lesen jetzt nicht den ganzen Text, der sehr dicht und sehr schön ist, dann kommt eine ausführliche Beschreibung dessen, was Kirche ist in dieser Perspektive. Und ich muss schon sagen, das ist eine Perspektive, die uns vielleicht zu sehr abhanden gekommen ist. Diese organische Verbundenheit Jesu mit jedem von uns, er hat sich in seiner Menschwerdung gewissermaßen mit jedem Menschen verbunden. Noch einmal vertieft durch das Geheimnis der Taufe, durch die Eingliederung in seinen Leib. Und daraus folgend eine Sicht von Kirche, die nicht in Gefahr ist, allzu ekklesiozentrisch zu werden. Die immer den Blick auf Christus hat. Behält. Ich lese nur noch ein paar Zeilen. In jenem Leib strömt Christi Leben auf die Gläubigen über, die durch die Sakramente auf geheimnisvolle und doch wirkliche Weise mit Christus, der gelitten hat und verherrlicht ist, vereint werden. Dann kommt eine längere Beschreibung der Taufe und der Eucharistie, die uns mit Christus zu einem Leib machen. Und dann im nächsten Absatz, wir aber alle Glieder des menschlichen Leibes, ob schon sie viele sind, dennoch den einen Leib ausmachen, so auch die Gläubigen in Christus. Und noch ein Stück weiter unten im nächsten Absatz, das Haupt dieses Leibes ist Christus, er ist das Haupt des Leibes, welcher die Kirche ist. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, auf dass er in allem den Vorrang innehat. Und noch einen Absatz weiter. Alle Glieder müssen ihm gleichgestaltet werden, bis Christus Gestalt gewinnt in ihnen. Sie sehen schon aus der Fülle der Schriftzitate, vor allem paulinischen Zitate, wie sehr wir hier mitten im neutestamentlichen Kirchenbild sind. Und wie sehr es darauf ankommt, wenn man das Bild der Kirche des Zweiten Vatikanums doch umfassend sehen will, wie sehr es darauf ankommt, es in seiner Verbundenheit mit Christus, in seiner Christozentrik zu sehen. Und ich schließe mit einem Hinweis auf den Artikel 8 auf der Seite 3. Ein Text, den ich sicher schon sehr oft ausgelegt habe, ich glaube auch schon hier in diesem Raum, der sicher für mich zu den schönsten und wichtigsten Texten des Konzils gehört, weil er genau diese christozentrische Sicht der Kirche uns sehr anschaulich vor Augen führt. Der einzige Mittler, wenn Sie das anschauen, Seite 3, Artikel 8, der einzige Mittler Christus hat seine heilige Kirche, die Gemeinschaft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, hier auf Erden als sichtbares Gefüge verfasst und trägt sie an solches unablässig. Christus hat seine Kirche als Gemeinschaft von Glaube, Hoffnung und Liebe, geistliche Gemeinschaft, aber sichtbar verfasst, sichtbar hier auf Erden. Und so gießt er durch sie Wahrheit und Gnade auf alle aus. Und jetzt kommen drei weitere Begriffspaare, die miteinander verschränkt sind und doch voneinander unterschieden. Die mit hierarchischen Organen ausgestattete Gesellschaft. Ich pflege hier zu sagen, hier steht ein hierarchisches Organ vor Ihnen. Ja, ich bin eines. Ich habe es mir nicht ausgesucht, bin dazu gemacht worden. Die mit hierarchischen Organen ausgestattete Gesellschaft, also sichtbare Gesellschaft, ja. Und der geheimnisvolle Leib Christi, siehe Artikel 7 vorhin, also die unsichtbare Wirklichkeit der Kirche, die sichtbare Versammlung und die geistliche Gemeinschaft, wieder polar, das Sichtbare und das Geistliche. Die irdische Kirche und die mit himmlischen Gaben beschenkte Kirche sind nicht als zwei verschiedene Größen zu betrachten, sondern bilden eine einzige komplexe Wirklichkeit, die aus göttlichen und menschlichen Elementen koalesziert, sie zusammenwächst. Kirche ist eine göttliche und menschliche Wirklichkeit. Und es gibt beide Aspekte in ihr, die sind nicht trennbar, aber man muss sie deutlich unterscheiden. Unterschieden, ja. Nicht alles an der Kirche ist göttlich. Das erzbischöfliche Ordinariat ist keine göttliche Einrichtung. Aber man braucht es auch. Manche in der Diözese meinen, man braucht es nicht unbedingt. Aber und dann wird dazu gesagt, und das ist jetzt das Schlusswort, nicht zwei verschiedene Größen, sondern eine komplexe Wirklichkeit, die aber aus menschlichen und göttlichen Elementen zusammenwächst. Und deshalb ist die Kirche in einer nicht unbedeutenden Analogie dem Mysterium des fleischgewordenen Wortes ähnlich. Die Kirche ist ähnlich dem Geheimnis Christi, der ja auch wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Das Menschsein und das Gottsein ist unterschieden, aber nicht getrennt. Wie nämlich die angenommene Natur, die menschliche Natur, dem göttlichen Wort als lebendiges, ihm unlöslich geeintes Heilsorgan dient, menschliche Natur Christi ist das Heilsorgan seiner göttlichen Natur. So dient auf eine ganz ähnliche Weise das gesellschaftliche Gefüge der Kirche dem Geist Christi, der es belebt zum Wachstum seines Leibes. Damit schließen wir. Danke für die Geduld des Zuhörens.